Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Vertuschung beenden. Jakob, wir haben heute ein besonders wichtiges und aktuelles Thema, zu dem es gerade viel Diskussionen und auch viele Fragen gibt.
Ja, mal wieder das Thema Anerkennungsrichtlinie der EKD. Wir haben das schon so häufig behandelt, auch in den letzten Folgen immer wieder, aber es gibt wieder erneuten Anlass dazu.
Ja, wir hatten uns nämlich auch vor einiger Zeit unterhalten, ob wir diese Folge jetzt mal aufnehmen sollten, nochmal zur Anerkennungsrichtlinie. Und da hast du eigentlich gesagt, ach, haben wir schon so viel zugesagt.
Wie falsch kann man liegen? Es ist so, dass die EKD-Anerkennungsrichtlinie im Prinzip ein alter Hut ist. Das Ganze wurde auf der Synode in Würzburg 2024 im Prinzip schon rauf und runter besprochen, formal dann im März 2025 vom Rat der EKD bestätigt und in dem Zeitraum dazwischen hatten die Landeskirchen ganz viel Zeit, sich dazu zu äußern und da irgendwie zuzustimmen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich nichts Neues. Tatsächlich neu ist jetzt, dass das eben noch in landeskirchliches Recht umgesetzt werden musste, diese EKD-Richtlinie. Das ist jetzt passiert, aber was dabei rausgekommen ist, da muss ich sagen, das hätte ich auch nicht erwartet.
Also die Anerkennungsrichtlinie, das ging ja darum, dass das einheitlich sein soll. Also wir hatten immer die Kritik in der evangelischen Kirche, dass das sozusagen ein föderaler Flickenteppich ist, dass Betroffene an ganz vielen unterschiedlichen Stellen diese Anträge auf Anerkennungsleistung bei sexualisierter Gewalt stellen. Und diese Anerkennungsrichtlinie sollte jetzt sicherstellen, dass das endlich vergleichbar wird zwischen den Landeskirchen.
Wir haben trotzdem auch sehr viel Kritik daran, weil Vergleichbarkeit, das ist ja schon mal ganz nett, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es auch angemessene Höhen sind.
Weil wenn alle einen Euro kriegen, dann ist es auch vergleichbar, aber es ist halt in keiner Weise angemessen. Trotzdem, natürlich ist es gut, wenn es auch vergleichbar ist.
Auf der letzten EKD-Synode im Herbst 2025, da standen Nancy Janz aus dem Beteiligungsforum und Kirchenpräsidentin Wüst auf der Bühne und sagten beide, es ist ganz wichtig, dass diese EKD-Anerkennungsrichtlinie jetzt wirklich auch überall umgesetzt wird. Und ich habe mir damals gedacht, warum sind Sie denn da so skeptisch? Ich finde die Anerkennungsrichtlinie zwar nicht sonderlich toll, aber die werden Sie doch schon irgendwie umsetzen.
Ja, das war eigentlich so das erste Signal, finde ich, dass es vielleicht Schwierigkeiten mit der Umsetzung geben könnte.
Ein Hinweis war ja tatsächlich auch noch die Synode in Hannover, wo der Präsident des Landeskirchenamtes angekündigt hat, so ein bisschen abweichen zu wollen. Ich habe mir damals nicht ganz vorstellen können, dass das wirklich kommt.
Ich habe es auch noch nicht so einschätzen können.
Ende Dezember 2025 wurde dann klar, dass die Konföderation der evangelischen Kirchen in Niedersachsen und Bremen abweichen wird und eine zusätzliche Hürde einbauen wird. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Genauso, dass das bei der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern eine Extraregelung geben würde. Das hat für mäßige Unruhe gesorgt, aber tatsächlich stand dann auch auf der Homepage der EKD eine Übersicht darüber, welche Verbünde es für diese neuen Anerkennungskommissionen gibt. Und da stand dann auch ganz klar, dass es bei Bayern und der Konföderation Abweichungen geben würde. Und da habe ich gedacht, okay, also zwei Abweichungen haben wir.
Und die Abweichung, da gehen wir später auch nochmal drauf ein, welche das genau sind.
Jetzt hat sich aber herausgestellt, es gibt viel mehr Abweichungen. Darauf gekommen bin ich, indem ich mir die Ordnung der Anerkennungskommission der Bayerischen Landeskirche angeguckt habe und welche Unterschiede es da zu der EKD-Richtlinie gibt. Und das Gleiche habe ich natürlich auch mit der Ordnung der Anerkennungskommission in Hannover gemacht. Und das verglich mit der EKD-Richtlinie. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich mir die von den anderen Landeskirchen ja auch mal angucken. Die waren irgendwie nicht aufzufinden.
Du wolltest einfach mal wirklich so ein bisschen genauer gucken und dann hast du die gar nicht gefunden. Was hast du denn dann gemacht?
Naja, es gibt ja in der EKD-Richtlinie zum Beispiel auch den Passus, wo drin steht, alle Kommissionen sollen eine Homepage haben.
Mhm.
Da muss man ganz klar sagen, also ich habe nur Bayern und Hannover gefunden, die anderen haben keine. Oder so versteckt, dass ich sie nicht gefunden habe, das kann natürlich auch sein.
Naja, der Nutzen ist dann ja auch nicht so groß, wenn man die Webseite nicht findet, ne?
Was ich dann gemacht habe, ich habe tatsächlich mal bei den einzelnen Landeskirchen angerufen, weil auf Mails hatte ich nicht so ganz viele Antworten erhalten und gefragt, wie sieht das denn aus bei euch? Wo kann ich diese Ordnung runterladen? Und es hat sich gezeigt, dass viele Landeskirchen Schwierigkeiten damit hatten, zu verstehen, was ich überhaupt von denen will. Die wussten häufig nicht, was ich denn meine mit einer Ordnung für die Anerkennungskommission oder mit der Umsetzung des EKD-Rechts in landeskirchliches Recht. Die wussten alle genau, ja, da gibt es eine neue EKD-Richtlinie, das wussten sie alle und wollten mir dafür Links geben und so weiter und so fort, aber mehr dann auch nicht.
Das heißt, die Leute, die die Betroffenen beraten sollen, die wussten nicht, dass ihre Landeskirche, für die sie arbeiten, für die sie Gehälter bekommen, das umsetzen muss in landeskirchliches Recht, und die wussten nicht, wo man die Informationen findet.
Ja, das war häufig so. Also die wussten zwar schon, ja, da wird noch gerade irgendwas gebildet mit Kommission und so, aber was jetzt genau die landeskirchliche Rechtsgrundlage dafür war, das war dann sehr schwierig, und da war dann sehr häufiges weitergestellt werden und nochmal hinterher telefonieren oder Mailverkehr hin und her erforderlich, um dahinter zu kommen.
Und könnte es jetzt sein, dass es auch unwichtig ist, ehrlich gesagt, also für die Praxis der Fachstelle das zu wissen?
Naja, also ich würde sagen, die Umsetzung in das landeskirchliche Recht, das ist ja eine Sache, wo man vielleicht auch mit der Fachstelle vielleicht mal Rücksprache hält und sagt, hier so und so haben wir das vor, so haben wir uns das vorgestellt, was denkt ihr dazu? Also ich würde sagen, dass es da zumindest in der Fachstelle irgendeine Vorlage geben muss. Und das ist ja letztendlich, wenn es denn dann beschlossen ist, eine Rechtsvorschrift, nach der die gesamte Arbeit ja auch irgendwie ausgerichtet wird. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Dass ich da so ein bisschen Erfolg hatte, das ging dann irgendwann los mit der evangelischen Kirche in der Pfalz und in der evangelischen Kirche Baden. Die haben sich ja zusammengetan zu einem Verbund, die zusammen so eine Anerkennungskommission betreiben wollen. Und da habe ich dann tatsächlich irgendwann die Rückmeldung bekommen, ja, wir haben hier was, aber das ist keine Ordnung, sondern das ist im Prinzip in dem Amtsblatt der Kirche so ein kurzer Text und der behandelt das. Da habe ich mir gedacht, das ist ja interessant, dass man da gar keine Ordnung macht. Aber als ich das gelesen habe, da war ich überrascht.
Also hier steht, Anwendung findet die Richtlinie der evangelischen Kirche in Deutschland zur Anerkennung sexualisierter Gewalt, in Klammern Anerkennungsrichtlinie EKD, vom 21. März 2025, Amtsblatt EKD Seite 52 in der jeweils geltenden aktuellen Fassung.
Das Ganze nennt man einen sogenannten dynamischen Rechtsverweis. Das heißt, in einer Rechtsordnung, also hier in diesem Kirchenrecht der Kirche da in Baden, da sagt man, ganz egal, was in diesem anderen Gesetz, in dem EKD-Gesetz steht, das übernehmen wir ohne Änderung immer so, wie es aktuell gültig ist. Und damit brauchen die tatsächlich gar keine eigene Ordnung schaffen, weil die übernehmen die von der EKD im Wortlaut.
Das heißt, da hat Frau Wüst in ihrer Landeskirche das gemacht, was Frau Wüst auf EKD-Ebene gesagt hat.
Absolut. Also die haben das tatsächlich übernommen. Und was ich auch gut finde, wenn sich jetzt auf EKD-Ebene was ändern sollte, dann wird das da automatisch auch gleich mit angewendet. Also die sparen sich sogar Arbeit.
Ja, und das wäre dann ja, wenn alle Landeskirchen das genauso machen würden oder alle Verbünde, dann wäre das auf jeden Fall vergleichbar.
Das wäre vergleichbar, ganz unabhängig davon, ob es gut ist oder nicht. Es wäre vergleichbar. Und tatsächlich habe ich auch gedacht, dass das genauso passieren wird, dass die Landeskirchen genau sowas machen
Ja. Und
einfach reinschreiben, hier, das Ding ist bei uns auch gültig und fertig.
Aber die Landeskirchen der EKD und die Diakonieverbände sind immer noch viel kreativer, als wir uns das ausdenken würden und als wir vorhersagen können. Und die Situation ist jetzt eine ganz andere. Wir haben euch jetzt das gesagt, wo es wirklich 1:1 übernommen wurde. Und jetzt gehen wir mal weitere Verbünde durch, um mal aufzuzeigen, welche Menge an Abweichungen es gibt und letztendlich auch, was das für Betroffene bedeuten kann.
Wenn wir nach dem Alphabet gehen, dann kommen wir jetzt in Bayern an. In Bayern, da gibt es eine ganz eigene Ordnung für die Anerkennungskommission. Und da stehen eine ganze Menge Sachen drin. Und die haben eben ganz klar nicht einfach das von der EKD übernommen, sondern sie haben sich was Eigenes geschrieben. Ich finde wirklich interessant, dass da auch drin steht, was eigentlich sexualisierte Gewalt ist, also wie die Definition davon ist. Bei der EKD-Richtlinie steht drin, die EKD-Gewaltschutzrichtlinie, die definiert, was ist sexualisierte Gewalt.
Gut, hat man schon vorher mal dran gearbeitet, baut man drauf auf.
Allerdings steht in der Ordnung in Bayern drin, dass sexualisierte Gewalt nach dem Präventionsgesetz der Landeskirche Bayern in der aktuellen Fassung immer definiert wird. Das heißt, nach einem ganz anderen Gesetz.
Und ist das jetzt relevant?
Naja, also wenn in dem Präventionsgesetz das Gleiche stehen würde wie in der Gewaltschutzrichtlinie, dann natürlich erstmal nicht. Allerdings gibt es da durchaus Abweichungen, denn die Definition von sexualisierter Gewalt ist im Präventionsgesetz in Bayern viel stärker darauf bezogen und dadurch definiert, wie strafbar denn eine Sache war oder wie viel Machtausübung es denn da gegeben hat. Und das hat ganz, ganz krasse Konsequenzen, insbesondere wenn es um Peergewalt bei Heimkindern geht. Wir müssen überlegen, Peergewalt, das ist eine extrem häufige Gewaltform. Also wenn es zum Beispiel ein Heim gibt mit vielen Kindern verschiedener Altersgruppen und dann gibt es dort Übergriffe von den Bewohnern auf andere, dann ist das Peergewalt.
Die allerhäufigste Form, wie Jugendliche sexualisierte Gewalt erleben, ist durch andere Jugendliche. Das steigt massiv ungefähr ab einem Alter von 13, 14 Jahren, dass Jugendliche von anderen Jugendlichen sexuell Gewalt erleben.
Peergewalt an sich ist in der EKD-Gewaltschutzrichtlinie auch nicht enthalten. Was da aber aufgeführt ist, ist, dass auch die Unterlassung, solche sexualisierte Gewalt zu unterbinden, durchaus sexualisierte Gewalt ist. Also, ich sage jetzt mal, der Betreuer, der weiß, was da im Zimmer 7 abgeht, wenn der sich sagt, ach, das ist nicht so dramatisch, dann ist das nach EKD-Gewaltschutzrichtlinie sehr wohl sexualisierte Gewalt und damit würde man über diesen Umweg darauf kommen, dass das auch ein Punkt wird, wo man sagen könnte, da gibt es eine Anerkennungsleistung für. In dem Präventionsgesetz Bayern, da ist das allerdings nicht der Fall. Das heißt, man müsste in Bayern jetzt einen doppelten Umweg nehmen, denn man müsste erstmal sagen, dieses Unterlassen dieses Betreuers, das war eine Machtausübung mit dem Zweck der Machtausübung und deswegen konnte es zur Peergewalt kommen. Das ist natürlich deutlich schwieriger zu argumentieren, zu begründen, zu belegen und so weiter und so fort. Also da könnten es Betroffene aus dem Peergewaltkontext deutlich schwerer haben, darzulegen, warum das jetzt ein Fall ist, der da reinpasst.
Man muss dazu natürlich sagen, dass Peergewalt sowieso schwieriger oft ist, das sozusagen zu melden und zu verfolgen. Manchmal sind die Täter, TäterInnen nicht strafmündig. Und häufig ist es vor allen Dingen auch so, und das ist dann natürlich auch Unterlassung, dass die verantwortlichen Erwachsenen das nicht ernst nehmen. Die denken, das sind halt die Kinder untereinander oder die Jugendlichen untereinander und das gehört irgendwie dazu. Dazu ist es wirklich wichtig zu wissen, dass das natürlich genauso traumatisierend sein kann wie andere sexualisierte Gewalt. Also man kann genau die gleichen Folgen haben. Und es ist total wichtig, dass Organisationen, Institutionen hier in die Verantwortung gehen und die Kinder und Jugendlichen schützen, die bei ihnen sind.
Ganz klar, eine Einrichtung muss dafür sorgen, dass so etwas nicht vorkommt und dass, wenn es irgendwie vorkommen sollte, sofort im Keim erstickt wird. Und das ist eine schwierige Aufgabe, aber dafür sind das Einrichtungen, die dafür Geld bekommen, dass sie auf Kinder und Jugendliche aufpassen.
Das gehört einfach zum Schutzauftrag.
Weiterer Punkt bei der EKD in der Richtlinie heißt es, es wird ein EKD-einheitliches Formular geben, wo man seine Sachen beantragen kann. Das kann ja durchaus praktisch sein, dass man da nicht in jeder Kirche irgendein anderes Formular sich angucken muss. Und da steht in der bayerischen Ordnung, das Formular wird durch die Geschäftsstelle bereitgestellt. Naja, jetzt kann man hier wieder diskutieren, ja, aber damit ist ja das EKD-Formular gemeint oder nicht oder so, aber komisch.
Also im Moment finden wir nur ein bayerisches Formular und ich habe das durchgelesen und hier ist die Frage nach der Kenntnis vorgesetzter Stellen oder Dritter von der Tat den Taten.
Okay, und?
Das kann ja sinnvoll sein, weil man gucken möchte, wer hat da eigentlich vielleicht sich nicht drum gekümmert.
Auf jeden Fall, finde ich ganz wichtig.
Es gibt hier eigentlich nur 4 Antwortmöglichkeiten und die sind meiner Meinung nach höchst problematisch.
Ja, dann leg mal los.
Ich lese sie erstmal vor. Erstens nein. Zweitens, ich habe nur Andeutungen gemacht. Ich habe Vermeidung Flucht praktiziert. Drittens, andere wussten davon, aber keine Vorgesetzten. Viertens, ja, ich habe mich an jemanden konkret gewandt. Erstens, nein kann man überhaupt nicht sagen, weil man nie weiß, ob nicht jemand anders doch Bescheid wusste. Weil man kann immer was wissen. Jemand kann was beobachtet haben, gemeldet haben.
Man müsste stehen, weiß ich nicht.
Genau. Zweitens finde ich ehrlich gesagt das Allerschlimmste. Ich habe nur Andeutungen gemacht. Ich habe Vermeidung Flucht praktiziert.
Das ist natürlich voll daneben.
Warum ist das daneben, Jakob?
Wenn ich Andeutungen gemacht habe, dann habe ich mich ja geäußert. Warum habe ich jetzt nicht perfekt aufgeschrieben, was passiert ist? Naja, vielleicht, weil ich es nicht konnte, weil ich ein Kind war. Keine Ahnung, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, ich habe mich an jemanden gewendet. Wäre vielleicht interessanter, an wen hast du dich denn gewendet oder so? Und das dann noch als Vermeidung und Flucht zu werten, finde ich auch nicht okay.
Ich finde es total schlimm. Also das wäre für mich so schlimm, wenn ich das ankreuzen müsste, weil das für mich so klingt, ich habe Vermeidung, Flucht praktiziert. Es klingt ja so, als ob ich hätte anders handeln müssen. Das geht wirklich Richtung Victim Blaming, finde ich. Man sieht hier, dass die Formulare nicht vereinheitlicht sind und Bayern hält sich hier nicht an die EKD und macht die Hürden für Betroffene damit deutlich höher.
Eine andere wichtige Frage ist ja die Mehrfachzuständigkeit. Also wenn beispielsweise das in der Zuständigkeit von mehreren Landeskirchen passiert ist, dann steht da bei der EKD-Richtlinie, die Kommissionen einigen sich auf eine führende Kommission. Ja, in Bayern heißt es nur, andere Kommissionen werden informiert, eine Einigung wird angestrebt.
Also schwammig.
Dann gibt es ja noch die schöne Regel, da haben wir schon drüber gesprochen. Es heißt ja, es sollen immer 3 oder 5 oder 7, also eine ungerade Anzahl von Mitgliedern in der Kommission geben. Und genau das gilt in Bayern nicht, und zwar für 3 Jahre. Die behalten nämlich ihre Kommission. Und damit ist auch klar, dass sich nicht an die Regel gehalten wird, dass keine Leute bei der Kirche arbeiten dürfen oder, wenn sie dort mal gearbeitet haben und im Ruhestand sind, nicht die Hälfte oder mehr sein dürfen, sondern es muss weniger als die Hälfte sein. Und das ist bei 6 Personen, wenn 3 da mal bei der Kirche gearbeitet haben, schon nicht mehr der Fall.
Und wir müssen dazu sagen, es gilt für die nächsten 3 Jahre. Wann werden wohl die meisten Anträge kommen? Doch in den nächsten 3 Jahren. Also ist es schon interessant, welche Motivation wohl dahinter steht, nicht einfach eine der kirchlichen Personen da rauszukicken.
Gehen wir weiter nach Niedersachsen und Bremen. Da hatten wir auch schon gesagt, da gibt es große Unterschiede. Da gibt es auch eine ganze eigene Ordnung. Die ist auch doppelt so lang wie die aus Bayern. Also ich glaube 12 Seiten. Richtig, richtig lang. Ja, da gibt es auch wieder einige Abweichungen.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist ja unser eigener Verbund.
Also da geht's los. In der EKD-Anerkennungsrichtlinie steht, Begriff sexualisierter Gewalt wird nach der Gewaltschutzrichtlinie der aktuellen Fassung definiert. Okay? In Hannover steht, Begriff nach Gewaltschutzrichtlinie der EKD in der Fassung vom 24. Juni 2022. Das heißt, wenn sich die EKD-Gewaltschutzrichtlinie ändert, dann muss Hannover da überhaupt nichts machen.
Das hätte man ganz einfach ja machen können, dass man auch schreibt in der jeweils aktuellen Fassung. Genau, will man aber offensichtlich nicht.
Dann geht es darum, was für Unterlagen muss man eigentlich beibringen, wenn man so einen Antrag stellt. Die EKD-Richtlinie sagt, bestehende Dokumente, die die Tat oder die Folgen der Tat schildern, sind beizufügen. In Hannover steht das auch, aber, das steht zusätzlich noch, Dokumente über den Ausgang gerichtlicher Verfahren, insbesondere Entscheidungen und Urteile, sind beizufügen.
Ah ja, das hat, glaube ich, auch System, dass das da steht. Denn darauf kommen wir gleich nochmal. Aber wie findest du das jetzt erstmal?
Naja, es ist eben eine zusätzliche Hürde. Es ist ganz klar nicht genannt in der EKD-Anerkennungsrichtlinie. Das heißt, da gibt es einen Spielraum und der ist hier eingeschränkt. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall keine Einheitlichkeit.
Und das macht ja auch total Sinn, ne? Wenn wir jetzt auf den wichtigsten Unterschied eigentlich gehen.
Jetzt geht es um die Frage, wer ist denn überhaupt anspruchsberechtigt? Und dazu sagt die EKD, Anerkennungsleistungen werden aufgrund der besonderen Verantwortung bewirkt, also die Verantwortung, die die Kirche trägt.
Das heißt, die sagen, das ist bei uns passiert und darum zahlen wir Anerkennungsleistungen.
Ganz genau. In der Ordnung für Hannover steht, nur dann, wenn besondere Verantwortung vorliegt und zivilrechtliche Ansprüche, also Schadensersatz, Schmerzensgeld, nicht mehr möglich oder nicht zumutbar sind, durchzusetzen.
Das ist jetzt aber schon ein ganz schöner Unterschied, oder?
Das heißt, wenn es eine Sache ist, die verjährt ist, dann ist es ja nicht mehr möglich, irgendwas durchzusetzen, das ist klar, dann fällt das weg. Aber wenn das ganze Ding jetzt noch nicht so unfassbar lange her ist, und damit meine ich explizit 30 Jahre und weniger, also ist immer noch eine lange Zeit, ne? Dann kann es sein, dass die Konföderation sagt, geh doch erstmal zum Gericht, wenn du Lust hast. Oder zeig uns, dass das für dich nicht zumutbar ist. Viel Spaß beim Nachweisen.
Das ist ja eine ganz schöne Hürde, die die da noch eingebaut haben.
Der andere Punkt, der ist gerade schon so ein bisschen angeklungen im ersten Teil, nämlich nur, wenn besondere Verantwortung vorliegt. Da müssen wir eigentlich noch im nächsten Punkt noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Denn die EKD sagt, das ist hier passiert, also haben wir eine besondere Verantwortung. Also, wenn das plausibel ist, was du uns erzählt, also das Ja passt etwa, ja, du warst auch in dieser Einrichtung und du hast da schon gelebt und das passt, dann geht das.
Der Täter hat dort gearbeitet und so weiter.
Zum Beispiel. Aber in Hannover heißt es dazu, die Kommission prüft die Plausibilität. Alles klar, da bin ich dabei, das ist auch EKD. Und stellt die besondere institutionelle Verantwortung fest.
Das heißt, dieses und könnte bedeuten, dass mit der Plausibilität nicht automatisch die institutionelle Verantwortung festgestellt wurde. Denn dort steht nicht und stellt dadurch die besondere institutionelle Verantwortung fest oder ähnliches.
Ja, Hannover hat zwar jetzt ein paar Kriterien, die das irgendwie festlegen wollen, ob das jetzt Verantwortung war oder nicht.
Mhm.
Das weicht aber von der EKD-Sache deutlich ab. Das heißt, wir haben hier wieder eine zusätzliche Hürde, die für Betroffene da ist, die man erstmal erklettern muss, wo man erstmal gegebenenfalls irgendwas belegen, plausibel nachweisen und so weiter und so fort muss. Das ist natürlich, gerade wenn es ein bisschen länger her ist, extrem schwierig.
Auf jeden Fall nochmal eine andere Hürde. Das heißt, wir haben bei der Konföderation und Bremen deutlich höhere Hürden als bei der Anerkennungsrichtlinie der EKD.
Ja, ich frage mich wirklich, was ist denn der Hintergrund? Wahrscheinlich ist das Einzige, wie ich mir vorstellen kann, ist, man möchte irgendwie den Personenkreis der Anspruchsberechtigten irgendwie nochmal an einer Stelle abschneiden und ein bisschen kleiner machen. In Bayern will man das irgendwie über die Peergewalt scheinbar regeln, dass man da irgendwie einen Schnitt macht. Und hier soll es eben darum gehen, aha, deins ist irgendwie noch nicht 30 Jahre her, dann musst du gucken, wo du bleibst oder so. Also da werden auf jeden Fall Schritte eingebaut, die ganz weit über das hinausgehen, was da kommuniziert wurde. Und sowieso ganz weit über das, was die EKD-Richtlinie vorsieht.
Das sieht ja schon mal nicht so gut aus. Wie sieht's denn aus in den anderen Verbünden? Bleiben wir im Norden. Also jetzt gucken wir in die Nordkirche und das ist ja die Kirche der Ratspräsidentin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Fehrs. Und die hat ja gesagt, es ist unhaltbar, dass es diese Unterschiede gibt in den Gliedkirchen und Diakonieverbänden der EKD. Und die müsste jetzt doch eigentlich dafür sorgen, dass das dann auch so wie in Baden 1:1 übernommen wird, oder nicht?
Hätte ich tatsächlich auch gedacht. Also gerade bei der Nordkirche, die ja von sich selber auch behauptet, dass sie da so unfassbar weit ist, hätte ich gedacht, die übernehmen das einfach und können sich damit dann zumindest auf die Fahne schreiben, dass sie da nicht weiter abgewichen sind, abweichen wollten, wie auch immer.
Dann gucken wir da mal genauer hin, ne?
In der Anerkennungsrichtlinie ist es ja so, einheitliche Standards für ein Anerkennungsverfahren, EKD-weit. In der Nordkirche heißt es, die EKD-Regelung gilt nur, soweit nichts Abweichendes geregelt wird.
Okay, das heißt, sie behalten sich vor, einfach mal spontan neue Änderungen einzuführen.
Ja, sie sagen ja mit dem nur schon ganz klar, dass es eben nicht immer gilt, wie in Baden, sondern gucken wir mal.
Ja.
Eine weitere sehr, sehr interessante Sache ist, es soll ja künftig darum gehen, dass man eine Pauschale bekommt für den Fall, dass dieser Strafe war, 15.000 Euro und eine individuelle Leistung in unbekannter Höhe. Und bei der Nordkirche ist es so, dass die sagen, es werden vorherige Zahlungen angerechnet. Das wird, glaube ich, grundsätzlich auch in den anderen Kirchen so sein. Das ist erstmal nichts Besonderes. Aber es werden nicht nur Anerkennungsleistungen angerechnet, die bisher gezahlt wurden, sondern auch Unterstützungsleistungen.
Aha.
Und das müssen wir jetzt einfach mal an einem Rechenbeispiel klar machen. Wir haben den Max. Der Max, der hat 10.000 Euro vor 5 Jahren erhalten als Anerkennungsleistung. Und der würde jetzt, sagen wir mal, nach den neuen Regeln zum Beispiel 25.000 Euro bekommen. Mhm. Dann ist klar, er würde praktisch eine Nachzahlung von 15.000 Euro bekommen.
Jo.
Alles klar. Jetzt ist es aber so, dass die Fachstelle damals dem Max gesagt hat, du pass auf, dir geht's ja schlecht, wie wäre das denn, wenn du mal eine Psychotherapie machst? Und er hat eine Psychotherapie gemacht, die war auch ein bisschen teurer, die hat 5.000 Euro gekostet.
Mhm.
Dann waren diese 5.000 Euro, die dafür ihn gezahlt wurden, ja keine Anerkennungsleistung, sondern das war eine sogenannte Unterstützungsleistung.
Ah, ja. Ja.
Also, das heißt, da hat die Kirche oben auf die 10.000 Euro, die er damals bekommen hat, obendrauf 5.000 Euro bezahlt.
Ja.
Und jetzt könnte man hergehen und sagen, nee, du kriegst jetzt nicht 15.000 Euro, du kriegst jetzt noch 10.000 Euro. Weil die Psychotherapie haben wir dir ja auch bezahlt und das geht jetzt sozusagen im Nachhinein von deiner Anerkennungsleistung ab.
Mhm. Und das ist halt anders in der Nordkirche als in anderen Landeskirchen.
Das weiß ich nicht, weil die anderen Landeskirchen haben es nicht geregelt.
Mhm.
Aber hier wird es explizit geregelt. Das regelt man ja nicht aus Spaß. Aber es ist ja schon mal sehr interessant für alle die, die vielleicht so eine Unterstützungsleistung erhalten haben, dass es da jetzt scheinbar sein könnte, dass man das jetzt mit den anderen Sachen zusammenrechnet.
Ist übrigens auch sehr spannend, weil die Nordkirche sich ja immer so gefeiert hat, weil sie ja so kreative Unterstützungsleistungen gemacht hat. Also irgendwie haben sie wohl mal einer betroffenen Person ein Klavier besorgt oder ich habe mal gehört, Dauertickets für St. Pauli oder sowas. Und das lässt sich ja vielleicht vom Kostenfaktor her auch manchmal schwer beziffern. Und das kann einem dann potenziell wieder abgezogen werden.
Eine Sache, die ich persönlich ganz wichtig finde, zu was wird das führen? Das wird möglicherweise dazu führen, wenn jetzt Heinz kommt und die Kirche bietet ihm eine Psychotherapie an und er eigentlich sagen würde, also das wäre eine gute Idee, das würde ich jetzt gerne machen. Aber er weiß, wer weiß, das wird mir nachher irgendwie angerechnet und sich dann sagt, da warte ich erstmal noch mal ein bisschen. Dann wird er erstmal nicht behandelt. Dann kann man ihm natürlich sagen, ja, das ist ja sein eigenes Problem. Naja, also das ist nicht sein eigenes Problem, sondern man sollte, wenn man den Leuten helfen will, dann sollte man ihnen auch wirklich helfen. Und nicht so ein komisches Rechenspielchen damit den machen. Was soll das denn? Weiter geht's mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, die sich dann mit der Anerkennungskommission für Hessen zu einem Verbund zusammengeschlossen haben.
Wie sieht's denn da aus? Also wenn ich jetzt so weitergehe, dann würde ich denken, da gibt's jetzt auch mal wieder jede Menge Abweichungen.
Ja, selbstverständlich. Was glaubst du denn? Ich finde, die sind richtig kreativ, was die Abweichung anbetrifft. Ich habe es nicht glauben können, als ich das gelesen habe. Die EKD sagt, die Verbünde gründen Kommissionen. Kurhessen und Nassau sagen, wir haben eine gemeinsame Kommission, aber wir haben zwei Kammern.
Okay.
Und jede der Kammer ist für eine der beiden Landeskirchen zuständig.
Das ist ja auch seltsam. Also liegt das daran, dass die eine, war das nicht Hessen-Nassau, dass die bislang relativ hohe Leistungen ausgesprochen hat und die andere nicht? Vielleicht will die andere nicht mitgehen oder was?
Ich glaube, wahrscheinlich ist das genau der Punkt.
Mhm.
Man muss sich das mal angucken. Wenn man sich überlegt, wie viele Mitglieder haben Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck eigentlich zusammen, dann sind das knapp 2 Millionen Kirchenmitglieder. Ja? Und die sagen sich, wir brauchen zwei Kammern. Nehmen wir jetzt nur einfach mal die Konföderation, dann sind wir schon bei über 3 Millionen. Oder nehmen wir einfach mal die Kommission, die dann hier für den NRW-Bereich zuständig sein wird. Das sind über 4 Millionen. Und die machen nicht zwei Kammern.
Die müssten ja 4 Kammern machen nach der Logik sozusagen.
Also es kann nicht daran liegen, dass man sagt, wir wollen hier die Arbeitsbelastung gering halten, sondern man will hier scheinbar irgendeine Autonomie haben, aber dann auch irgendwie wieder nicht. Ich finde das einfach extrem skurril, weil es ist halt gar nicht einheitlich, wenn es überall Kommissionen gibt, aber einer hat 2 Kammern.
Naja, und am Ende wird es natürlich so sein, dass die Kommissionen wahrscheinlich nicht veröffentlichen werden, wie viele betroffene Anträge gestellt haben und wie viel im Durchschnitt gezahlt wurde. Und dass man damit wieder keine Vergleichbarkeit hat, nicht mal zwischen den 2 Kammern in den beiden hessischen Kirchen.
Ja, die EKD-Richtlinie sagt, die Einbeziehung evangelischer Jugendverbände wird empfohlen. Kurhessen und Nassau sagen, Anschluss sonstiger Einrichtung nur, wenn Anerkennungsleistungen bewirkt werden oder eine entsprechende Vereinbarung besteht.
Hä, was heißt denn, wenn Anerkennungsleistungen bewirkt werden?
Na, wenn die auch zahlen.
Okay.
Hier einfach nochmal eine weitere Einschränkung.
Mhm.
Man muss sagen, das ist natürlich sehr, sehr schwammig formuliert in der EKD-Richtlinie.
Ja, ja.
Aber anstatt das so stehen zu lassen, wie es die anderen ja auch tun, bringt man hier direkt erstmal wieder eine Schranke rein.
Okay.
Die EKD-Richtlinie sagt, die Berufung der Mitglieder der Kommission erfolgt durch die Leitungsorgane der Verbundmitglieder. Das ist ja soweit schlüssig. In Kurhessen-Waldeck, Nassau, heißt es, die Berufung erfolgt im Benehmen mit der kirchlich-diakonischen Betroffenenvertretung. Katharina, hast du schon mal was von der kirchlich-diakonischen Betroffenenvertretung gehört?
Nee. Also ich meine, ich kenne natürlich, also Betroffenenvertretung, diesen Begriff kenne ich ja immer entweder aus dem BFO, da nennen die sich ja auch, also Betroffenenvertretung, glaube ich, ne? Der eine Teil des BFO. Und dann gibt es Betroffenenvertretungen im Zusammenhang mit den URAG, mit den unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen. Aber das ist ja was ganz anderes. Das hat ja nichts mit der Anerkennungsrichtlinie zu tun.
Genau so ist es. Und deswegen war ich auch total irritiert. Ich habe nämlich gesucht, wo ist denn diese Betroffenenvertretung auf einmal her? Woher haben die in Hessen plötzlich so eine Betroffenenvertretung? Aber es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, es gibt ja die von der URAG und die wird dort auch gefragt. Das heißt, die Betroffenenvertretung der URAG Hessen, die wird von den leitenden Gremien der Kirche in Hessen und der Diakonie gefragt, seid ihr mit dieser Geschäftsordnung so einverstanden oder nicht? Und dann kommt man da in Austausch und macht damit irgendwas. Ich weiß es nicht, aber dafür nimmt man die und zieht man die ran.
Also ich finde das interessant. Also man kann jetzt ja grundsätzlich erstmal sagen, ja, da gibt es eine Betroffenenvertretung, die hat zwar eigentlich damit gar nichts zu tun, aber dann kann man die doch ruhig fragen. Warum soll man die nicht fragen? Und irgendwie finde ich, stimmt das auch. Aber ich finde es eigentlich auch nicht richtig, weil man sollte doch insgesamt gucken, dass es eine strukturierte Betroffenenbeteiligung gibt. Weil im Moment ist das ja so, dass sie etwas ausnutzen, was so eine Mini-Funktion in diesem ganzen URAG-System hat und dem noch eine andere Aufgabe geben, und zwar auch eine kleine. Also wir haben ja gesagt, im Benehmen. Das heißt, man muss sich irgendwie mit denen austauschen. Jakob, wir sind immer noch nicht mit Hessen durch.
Es gibt noch einen weiteren Punkt, und zwar die Aufwandsentschädigung für die Kommissionsmitglieder. Also die EKD-Richtlinie sagt, die Kommissionsmitglieder erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung. Mehr steht da nicht.
Mhm.
Sie muss angemessen sein. Ja, was findest du angemessen?
Ich finde das schwierig zu sagen.
Man könnte argumentieren, die brauchen richtig viel Geld, weil das eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe ist. Man könnte auch argumentieren, naja, das ist ein Ehrenamt, also sie sollen sich dafür ein Eis kaufen und gut ist.
Mhm.
Hessen hat gesagt, die Aufwandsentschädigung liegt bei 700 Euro im Monat.
Mhm. Okay.
Also ich finde gut, dass irgendwas definiert ist, woran man sich halten kann. Aber ich finde es merkwürdig, dass das nicht auf EKD-Ebene geregelt wurde. Hätte man ja auch machen können. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt. Und jetzt wird's, ich würde schon fast sagen, richtig krass. Du hast es ja schon mal angesprochen, dass Nassau bisher ganz gut gezahlt hat. Also im Verhältnis zu den anderen Landeskirchen haben die deutlich höhere Summen gezahlt. Und jetzt steht da in der neuen Regel drin, dass alte Anträge nach der alten Ordnung, also die Ordnung, die galt, bevor jetzt die neue in Kraft getreten ist, weiter bearbeitet werden. Und man kann auch ins neue System wechseln, aber da müssen die Betroffenen zustimmen.
Okay, das wäre natürlich dann sinnvoll, wenn sozusagen die EKHN sagt, wir haben hier so eine Praxis gehabt, wo wir relativ hohe Anerkennungsleistungen hatten, längst nicht so hoch wie bei der katholischen Kirche, aber die höchsten im evangelischen Bereich. Und wir wollen denen, die jetzt schon Anträge gestellt haben, auch die Bearbeitung unter diesen Bedingungen ermöglichen.
Finde ich erstmal von der Sache her fair, dass man jetzt da nicht sagt, wir nehmen denen was weg. Aber eine Einheitlichkeit ist es überhaupt nicht. Und ganz interessant finde ich jetzt, was würde man denn jetzt den Leuten raten? Sollte man denen jetzt raten, bleibt im alten System oder nicht? Weil wir wissen ja nicht, was im neuen System gezahlt wird.
Also für mich klingt das hier mit den Hessen-Geschichten wirklich so, als ob da Leute sind bei der einen Landeskirche, die das relativ durchgesetzt haben, dass man relativ hohe Beträge zahlt und die irgendwie auch dahinter sind, dass das so bleibt. Und die sozusagen die Anpassung oder die Auslegung der Anerkennungsrichtlinie für diesen Verbund versuchen, so gummimäßig zu dehnen, dass sie den Betroffenen weiter so viel Geld zahlen können. Also das wäre ja eine positive Motivation sozusagen, weil sie sagen, das ist eigentlich der Standard, den wir wollen. Das würde aber auch wirklich heißen, dass die sagen, ey EKD, was ihr da macht, das finden wir eigentlich nicht akzeptabel und wir versuchen uns so gut wie möglich, unsere alte Praxis zu erhalten.
Dann hätten sie aber auch den Weg aus Hannover oder Bayern gehen können und sagen können, scheiß drauf, wir machen hier eine eigene Ordnung mit eigenen Regeln und übernehmen gar nichts von euch da.
Ja, aber dafür sind es ja zwei Landeskirchen. Und da konnten sie sich vielleicht nicht drauf einigen, weil vielleicht die eine nur das Höhere gezahlt hat und die andere nicht. Also das, der Hinweis mit den zwei Kammern, der legt ja ziemlich nahe, dass es keine Einigkeit gegeben hat.
Ja, wahrscheinlich wird es das sein.
Also wir können nur spekulieren. Es ist reine Spekulation, aber gut begründete Spekulation, würde ich mal sagen. Also das heißt, wir haben hier auch bei den beiden hessischen Landeskirchen signifikante Abweichungen zur EKD-Anerkennungsrichtlinie und irgendwie ein besonders kreatives Umgehen, wo viele Optionen letztendlich freigehalten werden durch zwei Kammern und optionale Regelungen und sowas.
Jetzt kommt Landeskirche Rheinland-Westfalen und Lippe und die Diakonien, also NRW im Prinzip, kommt jetzt. Über 4 Millionen Mitglieder, also das ist tatsächlich der Verbund mit den meisten Kirchenmitgliedern. Die werden, denke ich mal, am meisten zu tun haben, aber ich weiß es nicht. Es ist ja so, normalerweise sollen die Kommissionen aus 3, 5, 7, 9 oder was weiß ich Personen bestehen, also eine ungerade Zahl. Und hier wird geregelt, die Anerkennungskommission besteht aus 5 Mitgliedern.
Okay.
Gut, ist jetzt keine große Sache, würde ich sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Beschränkung oder eine Einschränkung, die es in der EKD-Richtlinie nicht gibt. Der nächste Punkt, beschlussfähig ist die Kommission, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. Dann geht es weiter mit der Aufwandsentschädigung. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, was da angemessen ist und was nicht. Wir hatten ja gesagt, in Hessen gibt es 700 Euro. Und hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die Aufwandsentschädigung der Höhe der jeweils gültigen Ehrenamtspauschale nach § 3 Absatz 26a des Einkommensteuergesetzes entspricht. Und wir haben nachgeguckt, das sind 960 Euro.
Okay, das ist dann ja nochmal deutlich viel mehr.
Ja, das stimmt, das ist deutlich viel mehr. Allerdings ist das in Hessen deutlich viel mehr, denn diese Ehrenamtspauschale, das sind 960 Euro im Jahr. Also 80 Euro im Monat für die Leute in NRW.
Wow.
Ich will gar nicht beurteilen, ob das zu viel, zu wenig oder was weiß ich ist, aber es ist halt nicht einheitlich.
Ja.
Wir haben ja auch schon mal über die Geschäftsordnung gesprochen in Hessen. Da hieß es ja nur im Benehmen mit der betroffenen Vertretung. Und hier heißt es, die Geschäftsordnung im Benehmen mit den beteiligten Landeskirchen und dem Diakonischen Werk. Also die EKD sagt, die Anerkennungskommission können sich das alleine geben.
Ja.
Ja, und in Hessen müssen die Betroffenen irgendwie informiert werden und hier müssen die Landeskirchen irgendwie informiert werden. Also ich will gar nicht urteilen, wie viel Mitwirkungsmöglichkeiten die einzelnen Parteien da jetzt haben. Aber das ist ein krasser Unterschied.
Ja, das ist wirklich ein krasser Unterschied. Denn was passiert, wenn die nicht zustimmen und so? Also dann dürfen sie ja theoretisch die übergehen, weil es im Benehmen ist, aber werden sie das praktisch tun? Halte ich bei der betroffenen Vertretung für sehr wahrscheinlich, dass sie die übergehen. Bei Landeskirchen und Diakonieverbänden halte ich das ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich.
Und dann haben wir noch eine Landeskirche und das wäre die Landeskirche Württemberg mit der Diakonie Württemberg.
Im Süden. Wie sieht's denn da aus?
Was mir sofort aufgefallen ist, ist es, dass es da wieder Regelungen bezüglich der Geschäftsordnung gibt. Allerdings hier mal in einem ganz anderen Schnack, wie wir hier in Norddeutschland sagen würden. Also die EKD sagt, das kann sich die Kommission selber geben, ihre Geschäftsordnung. In Württemberg ist es so, Geschäftsordnung nur im Einvernehmen mit dem Oberkirchenrat und Diakonievorstand.
Wow.
Das ist wirklich ein ganz krasser Unterschied.
Ja, aber wirklich.
Da wird krass reinregiert. Also damit ist ja im Prinzip klar, nach wem es da gehen wird.
Ist das das Einzige oder hast du da noch mehr gefunden?
Ansonsten steht da noch drin, also EKD sagt ja immer eine ungerade Zahl, mindestens 3 Mitglieder. Ja, und hier in Württemberg steht da drin, wir haben 3 Mitglieder.
Ah, okay, die haben sich gleich auf die Mindestzahl geeinigt.
Das ist richtig. Und ist ja auch interessant, dass man das jetzt schon weiß, dass 3 ausreichen. Aber gut, jetzt könnte man sagen, da ist ja egal, die meiste Arbeit macht sowieso der Vorsitzende und Peng. Aber
das wissen wir ja auch gar nicht, ob das so ist.
Es gibt aber noch eine andere Sache, warum es vielleicht wichtig ist mit den 3 Leuten. Und zwar sagt die EKD-Richtlinie zu den Kommissionsmitgliedern, dass die ja auch teilweise eine gewisse Qualifikation mitbringen müssen. Und zwar sagt die EKD, wenigstens ein Mitglied soll die Befähigung zum Richteramt haben, also ein Volljurist sein. Und eine weitere Person soll eine traumatherapeutische Qualifikation aufweisen. Da steht jetzt nicht genau, was das für eine Qualifikation ist. Also ob das ein Psychotherapeut sein muss oder ob das ein Wochenendkurs, das weiß ich nicht. Aber So steht es da. Und das ist in Württemberg anders.
Genau, ich lese mal die Regelung vor. Da steht, wenigstens ein Mitglied soll die Befähigung zum Richteramt haben. Wenigstens ein Mitglied soll eine traumatherapeutische Qualifikation aufweisen.
Ja, und was da eben nicht drin steht, ist, dass das zwei verschiedene Personen sein müssen. Sondern das kann in einer Person vereint sein. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja egal, das kann der ja genauso gut. Naja, das kommt halt drauf an. Vielleicht, wenn ich mit der einen Person nicht so gut klarkomme, dann ist es vielleicht wichtig, wenn es zwei sind.
Naja, und vor allem finde ich, also die EKD hat sich ja extra die Mühe gemacht, das sehr deutlich zu formulieren, dass es zwei Personen sein sollen. Ja, da steht ja extra eine weitere Person. Das heißt, die haben bei der Formulierung der Anerkennungsrichtlinie genau darüber nachgedacht, dass es sich eben nicht in dieser Person, das soll keine Personalunion sein. Das sollen zwei Personen sein. Unter anderem wahrscheinlich aus dem, was du gesagt hast, und um Qualifikationen insgesamt festzulegen.
Das denke ich auch. Also unabhängig, ob man das jetzt bewerten will, das reicht als Qualifikation oder nicht, es ist eine krasse Abweichung von dem, was sich da Leute überlegt haben. Und ich finde es einfach sehr interessant, dass man das da so auslegt. Das war das zu den Abweichungen. Wir haben natürlich noch drei noch krassere Abweichungen. Das ist für die östlichen Bundesländer. Die haben ja noch gar keine Sachen übernommen. Also da ist die Abweichung sozusagen noch krasser. Wir sind ja jetzt die ganzen landeskirchlichen Verbünde da durchgegangen. Und es ist ja tatsächlich so, dass es in einem Verbund, Baden und der Pfalz, keine Abweichung gibt. Ein Verbund hat die EKD-Anerkennungsrichtlinie übernommen und alle anderen nicht. Und wenn es heißt, nur Hannover und Bayern würden abweichen, dann ist das gelogen.
Das steht ja im Moment auf der Webseite der EKD, ne? Dass nur Hannover und Bayern abweichen.
Es gibt Abweichungen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele in den Kirchen, die dort arbeiten, gar nicht wissen, dass es krasse Abweichungen gibt.
Also es ist auf jeden Fall so, wenn man das wirklich korrekt darstellen will. Also man könnte jetzt hier argumentieren, gut, bei Hannover und Bayern sind die Abweichungen so signifikant, dass wir das aufschreiben. Aber dann müsste man bei den anderen, außer bei Baden, ja auch schreiben, was weiß ich, minimale Abweichungen oder irgendwie sowas. Aber es steht ja nur ein Ja da, dass es umgesetzt ist zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, und das ist Quatsch.
Ja.
Das kann man pauschal so sagen. Ich wollte nochmal auf eine andere Sache eingehen. Wir haben ja jetzt hier 10 Verbünde. Und wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, wie viel Geld geht für diese Ehrenamtspauschalen da rein. Dazu muss ich sagen, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die man da übernimmt, wenn man in der Kommission sitzt. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, dass die da ein bisschen Geld für bekommen. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe mir mal so überlegt, wie ist denn das eigentlich sonst so im Leben? Es ist ja manchmal so, dass irgendwas festgestellt werden muss. Zum Beispiel Autounfall, Auto ist kaputt und dann sagt die Versicherung, ja, geh mal irgendwo hin und lass mal überprüfen, was jetzt das Auto wirklich noch wert ist und so. Das ist ja normalerweise bei so einem Gutachter-Dingsbums, TÜV oder DEKRA. Und da sind öffentlich bestellte Gutachter und die gucken sich das Auto an und schreiben dann ein Gutachten. So und so viel ist es noch wert und das ist dann auch gültig. Oder genauso, wenn man jetzt zum Beispiel einen schweren Unfall hat und danach ist die Frage, kann man überhaupt noch arbeiten, das Bein ist ab, dann wird man ja normalerweise auch zu einem Gutachter geschickt, der dann guckt, wie hoch ist denn jetzt wirklich die Einschränkung und so weiter und so fort. Also das sind ja wirklich teilweise sehr, sehr wichtige Entscheidungen, wo es ja genau um solche Fragen geht, wie hier auch bei den Anerkennungskommissionen. Also was ist da wann passiert, wie plausibel ist das und so weiter und so fort.
Ja, und auch was sind die Folgen des Leids, was wird davon anerkannt, so, ne? Ja, also dieses Individuelle wird, also so wie dein Auto individuell geschädigt ist, nämlich anders als ein anderes Auto, das in einen anderen Unfall verwickelt war, betrachtet der Gutachter, die Gutachterin halt dein Auto und stellt den Schaden fest. Das ist dann eben nicht nur ein Kratzer am Lack, sondern vielleicht ist das Ganze eigentlich nicht mehr fahrbar. So.
Genau. Und genauso ist es auch, wenn es um meine Psyche geht. Ich bin zum Beispiel Zeuge eines Terroranschlags geworden und habe ganz schreckliche Sachen gesehen und bin dadurch beeinträchtigt. Auch dann würde man mich zu einem Gutachter schicken, der gucken würde, okay, was sind denn da möglicherweise die Folgen, die aufgrund dieser posttraumatischen Belastungsstörung da irgendwie bis heute nachwirken. Und auch da würde sich ein Gutachter darum kümmern. Warum wird das hier eigentlich mit ehrenamtlichen Kommissionen geregelt? Und der erste Gedanke, der war dann, naja, die wollen bestimmt Geld sparen. Weil die Ehrenamtlichen, ne, die speisen mit ein paar Euro ab und der ist Gutachter, der ist ja richtig teuer.
Genau.
Ich habe mal nachgeguckt, was so ein Gutachter kostet. Also, ich habe mal angenommen, einen Schaden von 30.000 Euro am Auto. Das ist schon ein größerer Schaden. Dann bekommt so ein Gutachter etwa 1.600 bis 1.800 Euro. Und in diesen Kosten ist die Verwaltung schon mit drin. Also ich muss mich da irgendwie bei so einem Gutachterbüro melden. Da muss einer am Empfang sitzen und irgendwie Telefonanruf beantworten und was aufschreiben und wegschicken, Briefmarke draufkleben, all der Kram, das ist da schon mit drin.
Der muss zu dir kommen, der muss sich regelmäßig zertifizieren lassen, damit er das weitermachen kann.
Das sind etwa die Kosten. Wenn der Schaden ein bisschen größer ist, dann kostet der Gutachter ein bisschen mehr. Wenn es ein bisschen kleiner ist, dann kostet er ein bisschen weniger. Bei so Gesundheitsgutachten ist das anders. Da gibt es grundsätzlich so Pauschalen, egal wie hoch der Schaden ist.
Weil Jakob diese Idee hatte mit den Kosten fürs Gutachten, haben wir mal gedacht, wie viel Geld gibt denn die evangelische Kirche und die Landeskirchen, wie viel geben die denn so aus für diese Anerkennungskommissionen?
Wir haben 10 Anerkennungskommissionen und 11 Kammern wegen Hessen.
Ja.
Ja, was hat man da für Kosten? Also da gibt es natürlich erstmal die Kosten für diese Ehrenamtspauschalen.
Die sollen angemessen sein, beziehungsweise in Nordrhein-Westfalen sind die 960 Euro im Jahr.
Und in Hessen sind es 700 Euro im Monat.
Genau, und das sind jetzt, glaube ich, die einzigen Angaben, die wir gefunden haben, Jakob. Oder hast du noch was anderes gefunden?
Das sind leider die einzigen Angaben.
Dann würde ich jetzt mal vorschlagen für die Berechnung, da wir nur 2 Angaben haben, mitteln wir die. 700 Euro im Monat und 80 Euro im Monat.
390 Euro. Na, ich würde sagen, mach mal 400.
Und das heißt 5 Personen?
2.000 Euro im Monat.
Und 24.000 Euro im Jahr.
Das reicht aber nicht aus. Die Kommissionen haben ja auch eine Geschäftsstelle. Da sitzt eine Person, die praktisch die ganze Arbeit im Hintergrund macht. Das heißt Anträge rausschicken, Anträge entgegennehmen. Die Leute anrufen und sagen, Entschuldigung, bei Ihrem Antrag fehlt die Unterschrift. Diese Person, wir haben mal geguckt, muss ja Geld verdienen. Die kriegt meistens irgendwie sowas Entgeltklasse E11 von diesem Tarifvertrag dieser Kirchen. Und das ist je nach Stufe mit Lohnnebenkosten, so sind das etwa so 88.000 Euro im Jahr. Wir haben Stellenausschreibung gefunden, da stand drin, dass die eine halbe Stelle haben. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, es sind 44.000 Euro im Jahr.
Da haben wir 44.000 im Jahr, wir haben 24.000 im Jahr für die Kommissionsmitglieder. Was fällt noch an?
Jetzt muss die Geschäftsstelle irgendwo sitzen. Das heißt, die braucht ein Büro, die muss ausgestattet werden mit Schränken, mit Schreibtisch, mit einer Sitzgelegenheit, Computer. Da muss WLAN bezahlt werden.
Ganze IT-Versorgung und so weiter.
Irgendwo müssen Toiletten sein, vielleicht auch für Besucher. Die müssen hin und wieder auch geputzt werden. Auch das kostet Geld.
Heizung.
Was kostet das im Jahr?
Wir hatten einfach mal so geschätzt, wir gehen mal von 20.000 aus.
20.000 Euro für die Infrastruktur. Okay, jetzt ist es ja so, dass diese Kommissionsmitglieder auch noch irgendwo hinfahren müssen, zum Beispiel, um sich zu treffen. Gegebenenfalls, weiß ich nicht, vielleicht da irgendwas essen oder Übernachtung. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch Reisekosten mit da drin. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wie viel fahren die durch die Gegend. Aber ich würde mal sagen, wenn das jetzt für so eine ganze Kommission ist, 10.000 Euro im Jahr.
Ja, das wären ja pro Person dann 2.000 Euro im Jahr.
Naja, wenn die sich hin und wieder treffen, vielleicht muss auch noch ein Raum gemietet werden, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, damit kommt man etwa hin.
Dann haben wir jetzt insgesamt mal gesagt, so eine Kommission mit dieser Rechnungsgrundlage, eine andere haben wir nicht, 80.000 Euro im Jahr.
Jetzt haben wir aber nicht nur eine Kommission, sondern wir haben 10 Kommissionen. Das heißt, wir sind bei 800.000 Euro im Jahr.
Genau, im katholischen Bereich gibt es eine Kommission.
Um jetzt wirklich beurteilen zu können, ob das jetzt viel oder wenig ist, müssen wir eigentlich mal gucken, was würden denn jetzt Gutachter kosten? Wir haben ja gesagt, Gutachter verdient so je nachdem bei 30.000 etwa zwischen 1.600 und 1.800 Euro. Da ist die Verwaltung aber schon mit drin. Mhm. Der hat ja auch ein Büro und alles. Und wir haben mal geguckt, wie viel haben die Kommissionen bisher denn geleistet? Und auf der Seite der EKD steht dazu, dass seit 2012, wir haben ja 2026, ne, also 13 Jahre so etwa, dass sie seitdem 1.118 Anträge bearbeitet haben und 1.050 positiv beschieden haben und 67 negativ beschieden haben.
Mhm.
Und das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt ansetzen bei, wir machen es ganz einfach, 1.000 Fällen,
ja,
1.600 oder 1.800 Euro, machen wir die Mitte, 1.700 Euro, wären wir bei 1,7 Millionen Euro, die es gekostet hätte, seit 2012 alle Fälle mit Gutachtern bescheiden zu lassen.
Und jetzt haben wir 800.000 im Jahr.
Das heißt so ganz grob,
2 Jahre diese Kommissionen in den Verbünden, also 10-fach Kommissionen zu haben, diese Kommissionen bearbeiten zu lassen und 10-mal eine Geschäftsstelle zu haben und die ganze Ausstattung kostet dann in 2 Jahren so viel, wie es gekostet hätte, 13 Jahre lang die Fälle durch GutachterInnen zu bearbeiten.
Wenn man zu einem Gutachter geschickt wird und man ist mit dem, was der Gutachter da entscheidet oder feststellt, nicht einverstanden, dann hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, auf eigene Kosten sich ein anderes Gutachten bei einem anderen Gutachter machen zu lassen und hat dann etwas, was wirklich Substanz hat und was man dem Gutachten gegenüberstellen kann.
Mhm.
Diese Möglichkeit hat man hier natürlich nicht. Ich kann ja nicht zu einer anderen Kommission gehen, die einfach nochmal ganz neutral anders da drauf guckt. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Also wir haben eine teurere Lösung und sie ist fachlich mit Sicherheit schlechter und auch für die Betroffenen nicht freundlicher und bringt auch nicht mehr Rechtssicherheit.
Also wenn wir dann nochmal darüber nachdenken, wie viel die Kirche insgesamt für Betroffene ausgegeben hat. Wir haben nur diese Zahlen, glaube ich, mal von 2021 bis 2024 gehabt. Da hatte die evangelische Kirche 14 Millionen ausgegeben. Klammer auf, die katholische Kirche im gleichen Zeitraum das Vierfache, 56 Millionen. Kann man auch mal drüber nachdenken. Wir wissen, es gibt gleich viel Betroffene in beiden Kirchen. Wenn wir jetzt diese 14 durch 4 teilen, dann wurden in einem Jahr 3,5 Millionen für Betroffene ausgegeben. Das heißt, das, was die Kommissionen kosten, ist so 30% von dem, also 800.000 sind 30% von 3,6 Millionen. Das heißt, diese 30% werden nur für die Verbünde und für die Kommissionen ausgegeben. Da ist noch kein Cent bei den Betroffenen gelandet.
Jetzt gibt es ja auch Leute aus der Kirche heraus, die sagen, ja, aber wir können uns ja auch gar nicht leisten, den Leuten so viel zu zahlen. Genau. Wenn es hier tatsächlich ums Geld gehen würde, dann könnte man ja auch bei den Kommissionen sparen. Aber für mich hat das so ein bisschen den Beigeschmack, für die Kommissionen gibt man das Geld gerne aus, für die Betroffenen dann aber nicht.
Ich glaube, das kann zumindest so wirken, genau. Jakob, dein Resümee?
Mein Resümee ist, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so unfassbar viele Abweichungen geben wird und dass nur eine Landeskirche das Ding übernommen hat. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und es wird sich im Laufe der Zeit zeigen, was passieren wird. Ich gehe davon aus, es wird genauso weitergehen wie bisher, dass die Landeskirchen einzeln oder in ihren Verbünden machen, was sie wollen. Und als Betroffener kann man gucken, wo man bleibt. Wie bisher auch.
Ja, ich stimme dir dazu. Ich glaube auch, dass das mal wieder so ist, dass die evangelische Kirche sich wieder einmal in einer überraschenden Weise selbst unterboten hat mit Transparenz. Ja, also die sind immer noch weniger transparent, als man denkt. Dass es die Betroffenen verwirrt. Ich glaube aber auch, dass es die Öffentlichkeit verwirrt. Wir sehen doch, dass es sogar die Fachstellenmitarbeitenden verwirrt. Die wissen das nicht mal. Wie soll denn die Öffentlichkeit kritisch darauf schauen können? Und die Kirchenmitglieder, ja, die Kirchenmitglieder hören, wir haben das umgesetzt. Die trauen doch ihrer Kirche. Und die glauben ja nicht, dass ihre Kirche ihnen was sagt, was so nicht stimmt.
Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.